Du hörst die aktuelle Folge Janina Meets Friends. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge dem Feed hier in deinem Podcast-Player und lass eine positive Bewertung da, damit auch andere uns besser finden können. Heute hat Miss Goldesel, die du vielleicht von Instagram kennst, erzählt, wie sie von einer klassischen Angestellten mit Eigenheim zu einer Investorin mit einem Portfolio in Deutschland und Immobilien auf Bali und in Panama gekommen ist. Viel Spaß mit der Folge.
Ja, heute zu Gast die liebe Svenja. Ihr kennt sie vielleicht von Instagram als Mrs. Goldesel. Und ich freue mich total, heute mit Svenja über das Thema Investieren zu sprechen. Wie ist sie überhaupt selber dazu gekommen? Und was ist ihre Mission? Und da würde ich tatsächlich einmal an dich übergeben, Svenja, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal wissen, wer du überhaupt bist und was du genau machst.
Ja, genau. Also Mrs. Goldesel hast du ja schon genannt, das bin ich, zumindest mein Alias-Name. Eigentlich heiße ich Svenja und ich bin im Grunde dafür losgegangen und auch aktuell dafür da, dass ich Menschen, die ja angestellt sind, ein ganz normales Leben, so wie ich es auch immer geführt habe und glaube ich auch immer noch tue, die sich wünschen, die finanzielle Freiheit zu erreichen bzw. aufzubauen und das eben durch Investitionen in Kapitalanlagen. Bedeutet jeder, der irgendwie den Wunsch schickt, Mensch, ich möchte irgendwas im Leben erreichen, was abseits vom Hamsterrad, vom Angestellten-Dasein ist. Ob ihm das nur gefällt oder nicht, ist ja erstmal hinfällig. Aber wenn jemand sagt, ich möchte ausbrechen, ich möchte mehr Eigenkapital generieren können, möchte mein Einkommen erhöhen, dann kann er sich gerne an mich wenden. Das ist so ein bisschen meine Mission auf Instagram und auch ganz allgemein im Leben.
Das hört sich schon mal richtig cool an. Also wenn ich jetzt heute sagen würde, Mensch, ich habe noch gar nicht vorgesorgt, ich habe noch gar nicht investiert. Wie würde das aussehen, wenn ich mich jetzt bei dir melde? Was erwartet mich da?
Ich habe im Grunde für mich ganz klar irgendwann festgelegt, wie habe ich es eigentlich gemacht und geschafft. Mhm. Weil ich ja auch logischerweise immer, genau wie du es auch gerade machst, danach gefragt werde, wie geht's denn? Wie kann man denn als normaler Angestellter, als Uschi, als Horst von nebenan, wie kann man da im Grunde vorankommen? Wie kann man überhaupt in Investitionen reingeraten, ne? Und ich habe das in drei Säulen für mich unterteilt. Ich habe einmal das Mindset, weil ohne mein Mindset hätte ich es nicht geschafft. Auch wenn das ein Begriff ist, der sehr ausgelutscht ist mittlerweile. Man kann auch Money-Mindset sagen. Aber ohne eine, sag ich mal, Veränderung meines Mindsets vom Angestellten-Dasein, von einer, sag ich mal, Tochter eines ganz normalen, sag ich mal, Arbeitstiers wie meiner Mutter, hätte ich ja die Möglichkeiten kognitiv gar nicht gehabt, zumindest weil es nicht vorhanden war, um auch Dinge zu tun, die ich dann getan habe. Das heißt, ich musste mein Mindset ganz dringend verändern, um auch Dinge dann anleiern zu können in der Praxis. Dann musste ich meine Finanzen strukturieren. Das ist die zweite wichtigste Säule. Das heißt, man muss einen Überblick über sein Geld haben. Man muss wissen, wo kommt mein Geld her? Wie viel Geld kommt woher? Wo kann ich auch vielleicht noch nachbessern? Welche Einnahmen habe ich? Welche Ausgaben habe ich? Also einmal auch wirklich tief graben, alle Ordner rausholen und die Struktur einmal erfassen und dann schauen, wo kann ich nachbessern. Und die dritte wichtigste Säule, finde ich, neben den anderen beiden genannten, ist dann, das Einkommen zu erhöhen. Denn in den meisten Fällen gelingt es nicht, mit einem normalen Angestellten-Einkommen große Sprünge zu machen, beziehungsweise auch zeitlich oder zeitnah voranzukommen. Deswegen sage ich immer, seht zu, dass ihr euer Einkommen erhöht und da unterstütze ich auch gerne bei, beziehungsweise sage ich ganz klar, diese drei Säulen müssen einmal abgearbeitet, erledigt werden, damit man dann auch geil durchstarten kann.
Ich finde eine Sache sehr interessant, das Thema Mindset. Wir hören es ja immer überall. Also, hey, du brauchst das richtige Mindset, um halt wirklich Sachen verändern zu können, bewegen zu können. Was würdest du denn sagen, was sind so die richtigen Wege, um da halt auch in dieses finanzielle Mindset reinzukommen? Also gerade wenn man, ich sag ja, viele sind immer so gefangen in einem Umfeld, wo vielleicht viele sagen, hey, man sollte nicht unbedingt in Immobilien investieren, da kommt eine Blase oder du hast ständig Ärger mit Mietern und so. Und viele sind ja dann immer sehr geblendet vom Umfeld. Was findest du, sind da die richtigen Schritte, um in das richtige finanzielle Mindset reinzukommen?
Ja, zuallererst würde ich immer schauen, abgesehen vom Umfeld, was auch ein Schlüssel zum Erfolg sein kann, wenn man da rauskommt teilweise, finde ich es immer ganz wichtig zu schauen, was denkt man eigentlich wirklich gerade über Geld, vor allem über Geld. Ja, wenn wir ums Money-Mindset uns ringen, dann müssen wir einmal verstehen und erkennen, was denke ich überhaupt über Geld und wie behandle ich Geld aktuell? Wie habe ich es die letzten Jahre gemacht? Wie sieht also meine Vergangenheit mit Geld aus? Wie sind meine Prägungen mit Geld? wie bin ich mit Geld aufgewachsen? Das ist auch ein ganz, ganz einfaches, simples Tool, um zu schauen, wie haben sich meine Eltern mit Geld verhalten? Haben wir viel gestritten? Habe ich das mitbekommen? Was war zu Hause los? Was waren für Emotionen im Raum, wenn es um Geld ging? Hatten wir Sorgen? Hatten wir Ängste? Habe ich die quasi übernommen? Ja, also das Money-Mindset entsteht ja auch in der Vergangenheit, in der Kindheit eben ganz oft durch unser Umfeld. Also meist eben durch Eltern oder Tanten, Onkel, Großeltern. Und wir kennen eben, wenn wir dahin zurückblicken, ganz klar, welche Anteile wir auch logischerweise automatisch übernehmen mussten, weil wir als Kinder eben eine Prägungszeit haben. Das heißt, uns wird wie ein Stempel was eingebläut. Gar nicht mal böswillig, aber es passiert einfach. Und wenn wir nicht verstehen als Erwachsene, was wurde uns quasi beigebracht, was wurde uns im Umfeld gezeigt und erklärt und eingetrichtert, dann kann ich logischerweise auch nichts verändern. Das heißt, ich darf erstmal verstehen, was ist mein Status quo ums Geld? Wie denke ich über Geld? Wie handle ich deswegen auch mit Geld? Denn Gedanken bringen auch immer Handlungen mit sich. Und wenn ich meine Gedanken nicht ordne, dann weiß ich auch nicht, warum ich so handle. Von daher ist das eine wichtige Reihenfolge zu schauen, was ist gerade aktuell mein Thema mit Geld und welche Emotionen schreibe ich auch Geld zu? Ne? Denn Geld ist grundsätzlich erstmal neutral, ist ein Stück Papier mit einer Zahl. Und alles, was wir draufgeben, sind Emotionen und die dürfen einmal angeschaut werden.
Super, finde ich sehr interessant, weil ich glaube gerade dieses Thema, welchen Bezug habe ich überhaupt selber, welche Themen sind da vielleicht auch in der Vergangenheit, ist immer ein ganz großer Schlüssel, den man irgendwo vielleicht zum Erfolg mitnehmen sollte. Wann hast du denn das erste Mal selber in Immobilien investiert?
Also ich habe mit meinem Mann zusammen damals eine Eigentumswohnung in Norderstedt gekauft zum selber wohnen. Wir waren damals beide Beamte in Hamburg. Und wollten das klassische deutsche, sag ich mal, Leben führen. Wir wollten zwei Autos vor der Tür haben, nicht bezahlt logischerweise, sondern geleast oder auf Pump gekauft über eine Finanzierung. Mhm. Wir wollten ein Eigenheim besitzen können und sagen, wir haben auch eine Eigentumswohnung gekauft. Und ein Haus war natürlich noch mal viel geiler. Für uns hat es dann nur für eine Eigentumswohnung gereicht. Und ja, wir wollten zwar mal mehr Urlaub machen. Und so war die erste Immobilie, mit der ich wirklich selbst in Berührung gekommen bin, dann tatsächlich unsere Eigentumswohnung, in der wir dann auch 10 oder über 10 Jahre selbst gewohnt haben.
Ja, ja. Wow.
Ja, hatte also
und
nichts
mit... Wann kam dazu der Schritt, wo du gesagt hast, hey, das war super interessant, war jetzt für mich selber zum selber bewohnen. Wann kam da der Schritt, wo du gesagt hast, und jetzt will ich da auch nochmal weiter investieren?
Ja, im Grunde, als wir bemerkt haben, ich meistens eher als mein Mann, deswegen rede ich jetzt erstmal nur von mir. Ich habe irgendwann gemerkt, dass wir nur noch in Anführungszeichen für die Immobilie losgehen, um die abzubezahlen. Denn wir hatten logischerweise eine Zeit uns ausgemacht, wie lange wir die Immobilie abbezahlen wollen und auch können, mit Hilfe der Bank. Wir haben aber irgendwann gespürt, wir wollen das Ding schneller abbezahlen, wir wollen das loswerden, wir wollen mehr Geld überhaben, um zu leben und nicht immer den Großteil unseres Gehalts an die Bank abgeben oder abdrücken müssen. Klar. Und die Zeit, das waren, glaube ich, damals 240.000 Euro, die wir aufgenommen haben. Ja, 240.000 waren es, glaube ich, die wir aufgenommen haben. Die Zeit zur Abbezahlung war, glaube ich, auf 30 Jahre festgelegt. Wir hatten immer noch eine Restschuld. Wir haben mal gedacht, ach du liebe Güte, 30 Jahre den ganzen Kram noch. Und irgendwie hat sich dann nach und nach unser Hals mehr und mehr zugeschnitten. Wir haben gedacht, nee, das passt irgendwie nicht mehr so richtig. Also einmal die Art, sag ich mal, ein Eigenheim auch abbezahlen zu müssen über die Jahre. Und dann auch, was es für eine, ja, Unflexibilität mitbringt, dass wir dann auch da wohnen müssen, in Anführungszeichen. Weil wir uns nebenbei ja nicht noch was anderes hätten leisten können. Man hätte vielleicht vermieten können, aber es war ja auch so ein Gedanke, Eigenheim, da wohnt man dann auch drin. Wir haben uns das schön gemacht, wir haben uns das geleistet, das war was Besonderes. Genau, und irgendwann ist es uns dann aber zu eng geworden. Wir haben dann die Tilgung extrem hochgesetzt auf 15%, damit wir es endlich loswerden konnten. Mein ganzes Gehalt ist dann im Grunde in die Abbezahlung gegangen und trotzdem war immer noch kein Land in Sicht. Dann haben wir gesagt, weißt du was, wir verkaufen das Ding und machen uns mal vogelfrei und werden flexibler, wohnen zur Miete. Das ging damals noch total gut. Auch dieser Tausch war damals noch sehr lukrativ, von Eigenheim in eine Mietwohnung zu wechseln. Hat sich mittlerweile auch verändert. Aber das war im Grunde dann unser erster Knotenlöser, um auch verstehen zu dürfen, okay, man muss kein Eigenheim haben, um irgendwie mithalten zu können. Man darf auch andere Wege gehen. Und dann kam erst die Kapitalanlegerin in mir durch, ja.
Cool. Wie viele Immobilien besitzt du heute, Svenja?
Ah, da müsste ich zählen, weil wir verkaufen gerade fast alle. Wir haben jetzt andere Pläne mittlerweile nach fast 10 Jahren als Investoren in Deutschland und wir verkaufen gerade ab. Also ich habe noch 2 in Göttingen, das ist ziemlich einfach. Da hatten wir mal 3, haben wir eine verkauft. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 auf Amrum, hier wo ich gerade sitze.
Cool.
Und wir haben eine Eigentumswohnung in Panama im Bau und wir bauen gerade ein großes Objekt auf Bali, genau.
Wow, Okay, das interessiert mich total. Gerade wenn man so ins Ausland zu investieren, finde ich, ist nochmal irgendwie die Königsdisziplin. Also sowieso schon so Sondervermietungsformen, die anderen wird wahrscheinlich Ferienvermietung sein. Ja,
Ist eine
das ist
Mixtur, wir
natürlich
haben mal beides, ne?
mega gut. Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, hey, ich konzentriere mich gar nicht mehr nur noch auf Deutschland, sondern gehe nach Bali?
Also ja, ich musste im Grunde nur in Deutschland leben, um zu entscheiden, dass immer in Deutschland nicht mehr unser Investitionsziel sein wird oder sein darf, weil hier verändert sich gerade ganz viel. Die Wirtschaft steht nicht ganz so gut da und auch die Politik ist nicht mehr das, was wir uns für uns als Politiker und sag ich mal, Vorbilder wünschen. Also zumindest mein Mann und ich geht das so. Und wir haben dann gesagt, warum sollen wir unser Geld weiter in Deutschland verteilen? Wir haben ja schon eine Menge investiert und wir sehen halt auch einfach, wo es hinläuft. Uns gefällt das nicht. Und dann war ganz klar die Entscheidung, wir investieren unser Geld in andere Länder, in andere Regionen.
Wie sind da so deine Erfahrungen? Weil ich sage jetzt mal, andere Länder, andere Sitten, das merkt man ja schon in den angrenzenden EU-Ländern. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie komplex ist dieses ganze Thema wirklich?
Also ich kann dir eigentlich nur sagen, wie unfassbar einfach das ist. Also viel einfacher
okay.
als in Deutschland.
Wow.
Ich weiß, das Wort komplex würde ich damit jetzt überhaupt nicht in Verbindung bringen. Das denkt man offenbar. Ich habe das auch gedacht und dass auch viel mehr Hürden und Sprachbarrieren
Ja.
und Abwägungsbarrieren herrschen. Gar nicht. Also es ist wirklich verrückt. Vielleicht kommt das auch durch diese ganze Technik mittlerweile. Aber wir haben noch nie bei beiden Projekten, wenn ich jetzt an Panama und an Bali denke, haben wir noch nie so eine einfache Abwicklung, was den Kauf und auch die Bauprozesse anging, sag ich mal, erlebt wie jemals in Deutschland. Es war so super simpel. Ich denke immer, da muss doch noch was
Wow.
kommen, dass es kompliziert wird. Aber nein, es ist super simpel. Wir haben logischerweise aber auch, das muss man vielleicht dazu sagen, aber ohne, glaube ich, geht's auch gar nicht. Wir haben jeweils auch dann Ansprechpartner. Also für Panama machen wir es mit jemandem zusammen, der sich kümmert und eben auch auskennt, was jetzt die Formalitäten angeht, die wir zu erledigen haben als, sag ich mal, Investoren. Und auf Bali ist es genauso. Da haben wir eine Bauleitung, die kümmert sich und wir sind ständig per Zoom im Austausch oder telefonieren. Aber alles wird im Grunde dann, was wir erledigen müssen, auch bürokratisch, wird uns im Grunde vorgegeben. Und dann wird gesagt, hier, wir haben einen Notartermin, wir müssen Zoom-Call machen, ihr müsst was unterschreiben. Und dann gucken wir uns das in Ruhe an, lassen uns das übersetzen und dann legen wir los. Ja, ist also wirklich super, super easy.
Wow, das hätte ich niemals gedacht, weil, wie du schon gerade sagst, also hier in Deutschland ist es ja mittlerweile wirklich so ein bürokratischer Akt, eine Immobilie zu erwerben. Und ich finde, es fühlt sich auch gar nicht mehr so leicht an. Also jetzt kommt noch neuerdings, ich kaufe hier selber mit meiner Gesellschaft, dann kommt immer noch dazu Transparenzregister etc. Also mittlerweile hat man so ein Anforderungsprofil, was man mitbringen muss, um überhaupt beurkunden zu dürfen, wo ich wirklich sage, alleine dieser Einstieg ist ja für viele schon so, ah nee, die Zeit habe ich nicht neben dem Job, neben dem ganz normalen Leben und so weiter. Krass, das hätte ich nicht gedacht, dass das im Ausland wirklich so einfach auf.
Ja, also kein
Wow.
Vergleich. Auch die Bedingungen sind in zum Beispiel in Panama, was jetzt die Nebenkosten, Kauf, Nebenkosten und Co. angeht, sind
Ja.
eine ganz andere Nummer. Also eine ganz andere Liga. Viel, viel schmaler, viel transparenter, aber auch viel einfacher und simpler, viel kostengünstiger, muss ich auch sagen. Also diese ganzen Steuern, die wir hier auch zahlen und diese ganzen Bedingungen, die erfüllt werden müssen, das gibt's so in der Form nicht. Und deswegen ist es nicht gleich unsicherer. Das ist das Schöne. Viele denken ja auch, oh, Ausland unsicher und du bist nicht vor Ort und wie kannst du und hast du nicht Angst, das gibt es bei uns alles nicht und wir sind froh, dass wir es auch uns wieder mal in dieser Entfernung getraut haben, denn beide Objekte scheinen wirklich auch wieder kleine Goldgriffe oder Goldesel werden zu können und auch wenn sie es nicht werden, dann haben wir trotzdem uns getraut und investiert, also wir sind da ganz happy mit und ich freue mich ganz doll, dass wir da auch mal in anderen, sag ich mal, Ländern unterwegs sind, ne?
Das heißt also, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die zum Beispiel auch gerade so Thema Bali, ich habe es jetzt ein paar Mal schon gehört von Kundinnen und Kunden, dass sie sich tatsächlich mit dem Immobilienmarkt beschäftigen. Das heißt, da wärst du auch eine super Ansprechpartnerin für genau solche Investitionen.
Also ich bin keine Expertin für Bauvorhaben auf Bali oder für, sage ich mal, alles, was damit zu tun hat. Aber ich habe Ansprechpartner. Ich bin natürlich jetzt irgendwann auch selbst dann Inhaberin einer, sage ich mal, Investition oder einer Villa auf Bali und kann dann auch ein bisschen dazu mehr erzählen oder mache ich dann auch auf meinem Instagram-Account. Aber den Prozess und was das Rechtliche angeht, das haben im Grunde alles andere Menschen für mich abgewickelt. Ich habe mir nur die Verträge angeguckt
Cool.
und gesagt, wenn die fein sind, dann bin ich auch fein. Aber das Ganze dahinter, was, glaube ich, gar nicht so, wie gesagt, komplex ist. Da habe ich dann wiederum Leute, wo ich sagen kann, wenn du Interesse hast, dann melde dich gerne bei mir, dann vermittle ich dich super gerne. Und dann kannst du schauen, oder derjenige, der sich meldet, ob das was ist und ob da auch Vertrauen entstanden ist. Ne?
Mega gut. Ja. Also wirklich Hut ab, finde ich total toll. Jetzt hast du ja schon über die laufenden Jahre dir extrem viel Wissen angeeignet, Svenja. Jetzt stell dir aber mal vor, du würdest morgen mit 21 Jahren aufwachen. Da hast du das Wissen von heute. Was würdest du anders machen?
Also ganz klar, also kündigen, wenn ich angestellt wäre, würde ich sofort. Ich würde nie wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen. Auch mit 21 nicht. Ich würde mich sofort selbstständig machen und zwar mindestens im Online-Business. Ich bin auch wirklich scheiße froh, wenn ich das mal so sagen darf, dass ich mit meinen 44 noch diesen Fuß auch da rein gewagt habe oder auch quasi noch mittendrin bin. Denn selbst für alte Schinken oder ältere Schinken wie mich ist da immer noch ganz viel zu holen und wir können uns da alle verwirklichen. Deswegen würde ich mit 21 schon längst da einsteigen. Also alle, die jung sind und irgendwie Traute haben zu sagen, ich will mein Geld eben nicht irgendwo als Angestellte verdienen, sondern nur vielleicht zum Teil unbedingt ins Online-Business einsteigen, so zeitnah wie möglich. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Dann würde ich früher anfangen, an meinem Money-Mindset zu arbeiten. Das habe ich mir auch bei der Fragestellung direkt überlegt, denn das war das Zünglein an der Waage am Ende, ja. Ich war dann erst in dem angestellten Hamsterrad drinne, so nenne ich das immer, ist auch gar nicht böswillig gemeint, aber für mich war es wie ein Hamsterrad, weil ich mich quasi um mich selbst auch gedreht habe und gar nicht vorankam und nicht rauskam. Deswegen Money Mindset wäre der zweite wichtigste Punkt bei dieser Fragestellung, denn wenn da eine ganze Menge schon funktional unterwegs ist und zielführend arbeiten kann, dann kommt der Rest quasi von ganz alleine und man ist echt so richtig begierig auf, was kann ich jetzt machen, wo darf ich investieren? Wo kann ich noch Wissen aufsaugen? Deswegen finde ich das unglaublich wichtig. Und was ich noch anders machen würde, wenn ich jetzt 21 wäre, ich würde mehr leben und weniger nachdenken. Also mich mehr dem Leben noch hingeben. Ich war immer sehr, sehr zielorientiert unterwegs, auch was den Job anging und dann eigentlich eher für nichts. Ich würde mich mehr mir widmen und meinem Leben und dem, was ich so fühle und wo ich Bock drauf hätte.
Mega. Finde ich total inspirierend und finde ich einfach auch total wichtig, weil ich könnte mir das auch nicht vorstellen, wieder in so einem Struggle zu sein. Ich weiß das noch, mit Anfang 20 war ich bei Deutschlands größten Finanzierungsvermittler und da sah es einfach so aus, okay, du musst um 7 Uhr spätestens im Büro sein und vor 21 Uhr verlässt du das Büro auch irgendwie nicht und man war halt gefangen in so einem Hamsterrad. Ne? Also ich finde immer, Selbstverwirklichung ist, glaube ich, ja, der Schlüssel zum Glücklichsein irgendwo. Ne? Dass man wirklich sagen kann, hey, ich mache das, worauf ich auch Bock habe. Das sieht man auf deinem Instagram-Account einfach total, dass man wirklich weiß, die Svenja hat da einfach Lust drauf, darüber zu sprechen. Und sie weiß auch einfach, wovon sie spricht. Ist natürlich heute auch manchmal nicht mehr ganz so einfach in dieser heutigen Zeit, wo geführt irgendwie jeder meint jetzt über Money Mindset und so weiter zu sprechen, aber ich muss sagen, da lieferst du auf deinem Account wirklich ganz, ganz viel tollen Inhalt, den verlinke ich auch in den Shownotes, also jeder, der sich jetzt denkt, wo finde ich denn Svenja oder Mrs. Goldesel, das wird alles in den Shownotes verlinkt. Was würdest du denn für Buchempfehlungen, Accountempfehlungen oder auch Podcast-Empfehlungen aussprechen für diejenigen, die jetzt anfangen wollen, ihr Mindset zu verändern? Oder ins Thema Investieren einzusteigen?
Also ich habe nicht viele Bücher gelesen. Ich bin keine Leseratte, aber zwei habe ich gelesen oder als Hörbuch gehört. Das ist aber, glaube ich, das Gleiche oder tun wir mal unter dem Gleichen ab. Ich habe genau zwei gelesen oder gehört und das war Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Entschuldigung. Genau, schön einfach zu lesen, aber auch eben mit dem Verständnis, mit dem Anfangsverständnis für dieses Thema Kapitalanlagen und Co. Und dann habe ich John Zwillicki, da kommt er dann doch zutage, gehört als Hörbuch und das war das Café am Rande der Welt. Einfach auch gar nicht mal, weil ich das Investieren schon vorm Auge hatte, aber ich habe gespürt, irgendwas in mir macht oder lebt gerade ein Leben, was ich gar nicht leben will. Ich habe mich das aber nicht getraut, nach außen zu kommunizieren. Und da hat mir dieses Café am Rande der Welt extrem geholfen, um einfach andocken zu können mal bei der Thematik, ich mache etwas, was ich gar nicht machen will und gestehe mir das auch gar nicht ein. Und dann aber zu schauen, was ist da noch vielleicht mehr für mich in der Welt drin, ja. Und dann habe ich angefangen, nach John Strelacki mich mit dem Investieren zu beschäftigen, mit Kapitalanlage. Und da kam dann Robert Kiyosaki in mein Leben. Und dann ging es tatsächlich auch wirklich schon los. Ich bin dann los, habe gesagt, Dennis, also mein Mann Dennis, wir müssen investieren sofort. Geld zusammenkratzen, müssen anfangen, ja? Ich habe da was gelesen, ich habe da was gehört. Da ist noch viel mehr für uns drin, lass uns mal starten. Und so ging es im Grunde los dann, ne?
Wenn du jetzt mal so draufschauen würdest, beim Thema, welche Immobilie kaufen wir, welche Immobilie kaufen wir nicht? Was würdest du da sagen? Wer hat da eher die Entscheidung, du oder Dennis?
Nee, das bin definitiv ich. Also ich bin die, die losgeht und sagt, wir kaufen was und ich suche das dann raus. Und Dennis guckt dann immer auf die Zahlen. Also ganz klare Rollenverteilung. Ich habe keinen Bock auf Zahlen. Ich mag das Rechnen nicht. Ich mag auch nicht diese ganzen Schritte Notar und wann was ansteht. Das ist alles nicht mein Bier. Ich bin diejenige, die sagt, ich habe einen Impuls. Ich gucke auf unser Konto, sagt, wir haben Geld über oder wir wollen investieren. Und dann sage ich, es ist soweit. Und dann überlegen wir, was es werden kann. Oder wieso auch, das manchmal dann ist, wenn man erstmal unterwegs ist, kommen auch die Sachen auf einen zu, so wie Bali. Das ist quasi einfach bei uns ins Leben geplätschert. Wir haben gesagt, okay, wenn sich das so zeigt, ey, dann machen wir das mal. Also manchmal muss man auch gar nicht mehr danach suchen, wenn man dann in seinem, sag ich mal, Live unterwegs ist, was für einen gedacht war.
Mega gut. Und wie viele Stunden sind das so pro Woche, wo du sagst, die investierst du wirklich für deine Immobilien? Weil ich habe rausgehört, ihr macht auch aktuell so ein bisschen den Abverkauf von Immobilien. Heißt natürlich auch nochmal einen anderen Zeiteinsatz. Wie viele Stunden sind das ungefähr die Woche?
Also ich würde mal sagen, pro Woche vielleicht 2. Wenn ich aktuell auch noch in einem Verkaufsprozess drin bin, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr, sag ich mal, E-Mails beantworten. Aber die Ferienvermietung würde ich jetzt mal rausziehen, weil die macht grundsätzlich mehr Arbeit. Da haben wir jetzt aber eine Mitarbeiterin. Das heißt, wir sind da auch total autark. Vorher wären das deutlich mehr Stunden gewesen, weil die Ferienvermietung logischerweise auch mit sich bringt, dass man Gästewechsel hat, dann muss man reinigen, man muss die Schlüsselübergabe machen, die Wäsche waschen oder sich einfach auch um, sag ich mal, den administrativen Teil, was die Kommunikation angeht, kümmern. Das haben wir im Moment fast auf Null fahren können und kümmern uns jetzt um andere Dinge. Und eine grundsätzlich normal vermietete Wohnung macht im Grunde kaum Arbeit. Ja, also die Mieter in Göttingen, die habe ich seit dem Einzug nicht mehr gehört und gesehen. Ich schick einfach mal manchmal eine SMS und frag so, ey, Gamma, alles klar bei dir? Läuft's noch bei dir? Fühlst du dich wohl? Dann kommt ja und dann merke ich auch, okay, die brauchen nicht. Wahrscheinlich, wenn die nicht umziehen, werde ich von denen auch Jahre nichts hören. Das heißt, die machen keine Arbeit, bis auf eben einmal im Jahr die Abrechnung dann, die sie bekommen müssen. Also es ist wirklich sehr, sehr runtergefahren, wenn man einfach mal den Prozess auch hinter sich hat, gekauft zu haben und dann auch vermietet hat. Logischerweise sind das mehrere Arbeitsschritte. Aber hast du vermietet und hast jemanden, der zufrieden ist, dann kriegst du eigentlich nichts mehr davon mit und dann ist es sehr, sehr gering vom Aufwand, ne?
Mega cool. Wenn du jetzt heute so dich hinsetzen würdest, du hast natürlich Sachen erreicht, von denen die meisten Menschen träumen, eine Immobilie auf Bali. Also das ist ja wirklich schon so, für viele ein ganz, ganz großes Ziel. Was würdest du sagen, hast du noch für finanzielle Ziele?
Also meine finanziellen Ziele sind ziemlich klar schon immer, das ist die finanzielle Freiheit. Und das heißt für mich, dass ich irgendwann so ein hohes passives Einkommen habe, dass ich nicht einen Fuß mehr vor die Tür setzen müsste, um meine Kartoffeln auf den Tisch zu kriegen, ja? Oder meinen Lebensstandard auch so zu halten, wie er jetzt vielleicht gerade vergleichbar ist in einem anderen Land. Denn in Deutschland werden wir wahrscheinlich nicht unseren Lebtag verbringen. Wir werden sicherlich bald auch mal unsere Sachen packen und wegziehen. Aber genau, das ist mein Ziel, die finanzielle Freiheit. Also das verbinde ich damit. Und was es dann in Euro bedeutet, das ist noch nicht ganz klar, weil es ja auch auf das Land ankommt, in das wir dann ziehen. Ja, man kann da ja völlig unterschiedliche Lebenshaltungskosten haben. Ich denke mal, dass es vielleicht die USA sein wird, aber ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht auch Costa Rica. Bali wäre auch eine Idee, selbst in die Villa einzuziehen. Aber aktuell kommt das leider nicht in Frage, weil wir dann unseren Hund mitnehmen müssten. Und das ist sehr, sehr kompliziert. Von daher haben wir erstmal Abstand genommen, dort selber zu wohnen. Sonst wären wir, glaube ich, schon rübergeschlagen. Genau, also das ist mein Ziel oder unser Ziel und dafür tun wir im Grunde alles. Ansonsten habe ich keine großen Zwischenziele, also eher abverkaufen, das macht ja auch kapitalfrei. Online-Business ausbauen, weil Online-Business macht uns mittlerweile am meisten Spaß. Hat auch ja zur Folge, dass wir weniger Verantwortung tragen, weniger ins Risiko gehen, denn der Immobilie hat ja auch immer ein Stück weit ein Risiko. Gerade in Deutschland kommen immer wieder neue Sachen auf einen zu, die man erledigen soll, muss, weil man sonst gegen irgendwas verstößt oder weil das Gesetz nicht gehalten wird. Das ist uns alles zu anstrengend mittlerweile. Wir wollen da auch ein bisschen freier sein, was sowas angeht. Von daher bauen wir ab und erreichen die finanzielle Freiheit vor allem durch die Online-Businesses.
Was sind das für Online-Businesses?
Also Dennis ist ja Auswanderungsexperte, der gründet im regelmäßigen, sag ich mal, Ausmaß sogenannte US-LLCs. Das heißt, man kann sein Online-Business als Deutscher steuerfrei gestalten. Und das macht Dennis, der gründet, ist da Experte und hilft auch beim Auswandern. Das ist sein Themenbereich. Und ich bin halt als Mrs. Goldesel unterwegs, ja, und helfe Menschen, als ganz normale Uschis und Horst einfach in dieses Thema reinzukommen und für sich auch etwas aufbauen zu können, ne?
Finde ich mega gut und ich sage es ja auch immer wieder auf meinen Profilen, Netzwerk schadet nur dem, der es nicht hat. Ich kann nur jedem Zuhörer und Zuhörerin auf alle Fälle empfehlen, holt euch eine Mentorin an die Hand. Mit Svenja habt ihr da jemanden, die halt wirklich euch nicht nur die einfachen Deals Deutschland irgendwo erklären kann, sondern auch eine ganz andere Erfahrung mitbringt. Dementsprechend, ja. Ich sage auf alle Fälle vielen, vielen Dank, Svenja, dass du dir heute die Zeit genommen hast und würde tatsächlich zum Schlusswort an dich übergeben.
Ja, was soll ich dir sagen? Ich wünsche mir im Grunde, und dafür bin ich auch da, dass alle, die deinen Podcast hören, anfangen, für sich loszugehen. Gar nicht um meinetwillen. Ich bin ja für mich selbst verantwortlich, aber ich wünsche jedem, dass er für sich losgeht, dass er, wenn er unzufrieden, traurig, unglücklich ist, erkennt, woran es vielleicht liegt und dann auch den Mut hat, es zu verändern. Ja, und vielleicht ist meine Geschichte auch dafür da, um zu zeigen, auch ich, ganz normales Dorfkind, Uschi mit Realschulabschluss, konnte was bewirken. Ich hatte auch einen sicheren Job, hatte ein gutes Gehalt, habe ich alles über Bord geworfen, um zu sagen, ich gehe für meine Freiheit los. Hat sich gelohnt, es lohnt sich bei anderen auch. Also wünsche ich jedem deiner Hörer, dass er für sich und seine Wünsche losgeht, irgendwann, an irgendeiner Stelle.
Super. Ich sag vielen, vielen Dank, Svenja. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Urlaubsreise nach Bali. Und bin schon sehr gespannt, irgendwann auf deinem Instagram-Account dann auch so, das Projekt einmal vollständig zu sehen. Und von meiner Seite aus alles, alles Gute, Svenja.
Ich danke dir. Tschüss.